Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Die Untaten, die wir zu verurteilen und zu bestrafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation sich nicht leisten kann, darüber hinwegzusehen.
Hermann Wilhelm Göring, bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Ich muss auch immer mit im Blick haben, dass ein solches Urteil Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat. Denn Strafe hat eben auch den Zweck eines sogenannten Schuldausgleichs.
Strafe muss sein.
D-Radio Wissen. Tagesthema. Wenn ein Gericht ein Urteil fällt, dann soll es den Richtern nicht nur um die Opfer, sondern auch um die Täter gehen. Urteile, die sollen nicht nur bestrafen und andere potenzielle Täter abschrecken, sondern sie sollen auch dafür sorgen, dass der Täter seinen Platz in der Gemeinschaft wiederfindet. Die Strafe soll also auch eine Chance sein. Ottmar Breitling hat in seinem Leben viele Täter bestraft. Er war Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf und Vorsitzender des 6. Strafsenats. Tobias Oehlmeier hat mit ihm gesprochen und er hat ihn erst einmal gefragt, wozu eine Gesellschaft Strafe und Strafrecht überhaupt braucht.
Die Aufgabe des Strafrechts dient der Umsetzung der Strafgewalt des Staates in Abgrenzung eben zur Selbstjustiz. Und die Strafe und das Strafrecht soll dem Rechtsgüterschutz dienen und damit der freien Entfaltung der Persönlichkeit seiner Bürger, also das friedliche Zusammenleben, ermöglichen. Und das ist auch Ausdruck oder es gehört zum zivilisierten Rechtsstaat. Dann muss man sich als nächstes die Frage stellen, auf welche Weise die Strafe wirken soll, also welchen Strafzweck sie hat. Und da gibt es eine lange Geschichte, welchen Strafzweck man nimmt. Früher gab es die reinen sogenannten absoluten Theorien, da hat man nur an Vergeltung und Sühne gedacht. Dann kamen in der weiteren Entwicklung mehr die Präventionsideen. Man hat dann die Überlegung gehabt, die Strafe muss zur Abschreckung führen, die Strafe muss zur Vorbeugung gegen zukünftige Straftaten wirken. Und da geht es eben um zwei Dinge. Einmal das Abschrecken hinsichtlich weiterer Taten, die sonst von diesem Täter begangen werden könnten. Und das nächste, das sprechen Sie an, ist die Resozialisierung, wenn da etwas zu resozialisieren gibt. So, das sind viele Gesichtspunkte, die da zusammenfließen. Und man muss wirklich im Einzelnen schauen bei dem jeweiligen Täter, wo steht er mit seiner Erreichbarkeit, seiner psychischen Erreichbarkeit und was mache ich mit der Strafe? Das ist der eine Blick, der auf den Täter gerichtet ist und ich muss gerade bei solch schweren Straftaten natürlich auch den Blick auf die Allgemeinheit nehmen. Das heißt, ich muss auch immer mit im Blick haben, dass ein solches Urteil Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat. Das heißt, die Allgemeinheit muss auch mit einem solchen Urteil auch leben können. Nehmen wir mal an, ein Mörder wird nach 20 Jahren erst entdeckt durch DNA-Ermittlungen, die jetzt erst möglich sind. Und diese Person hat sich schon voll in die Gesellschaft integriert, ist danach niemals mehr auffällig geworden. Das war eine einmalige Tat. Nach 20 Jahren gibt es da nichts mehr, was man resozialisieren könnte. Der Mann ist resozialisiert. Das heißt aber eben nicht, man kann auf Strafe verzichten. Denn Strafe hat eben auch den Zweck eines sogenannten Schuldausgleichs.
Herr Breitling, lassen Sie uns das Ganze doch mal an Anders Breivik abarbeiten. Wenn ich mir Ihre Argumente so anhöre, die ja alle einleuchtend klingen, dann bleibt für mich eigentlich nur eine Strafe, die dem gerecht wird, die den Präventivaspekt beinhaltet, die die Gesellschaft schützt, und zwar ihn lebenslänglich in eine geschlossene Psychiatrie einzuweisen, ihn für unzurechnungsfähig zu erklären.
Das sind jetzt unterschiedliche Gesichtspunkte. Das ist natürlich die Vorfrage. Ich muss von den Sachverständigen natürlich auch eine Grundlage geliefert bekommen, um beurteilen zu können, ob ein Angeklagter schuldfähig ist. Ist er schuldunfähig, dann gibt es keine Möglichkeit, ihn zu bestrafen. Dann muss er eingewiesen werden in eine psychiatrische Klinik. Ist jemand nur eingeschränkt schuldfähig, dann kann eine solche Unterbringung neben einer Strafe erfolgen. Kommt allerdings das Gericht in Deutschland in einem solchen Fall zu dem Schluss, dass trotz der Besonderheiten in der Person, etwa nur, weil nur eine sogenannte Psychopathie vorliegt, aber kein Fall im Sinne der fehlenden Schuldzurechnungsfähigkeit, Dann muss er natürlich nach dem StGB, nach dem Strafrahmen, den das StGB dafür vorsieht, bestraft werden. Also es ist ein sehr differenziertes gesetzliches Gebilde. Und wie nun das Gericht in Norwegen entscheidet, hängt zunächst grundlegend davon ab, hält man ihn für schuldfähig oder für schuldunfähig oder für gegebenenfalls eingeschränkt schuldfähig.
Wenn wir mal die einzelnen Funktionen der Strafe zusammenfassen, also Abschreckung, Resozialisierung, Erziehung zu Mitgliedern der Gesellschaft, gesellschaftlicher Ausgleich, Sühne, Interessenwahrung der Opfer. Was hat denn Priorität?
Das kann man im Einzelnen so gar nicht sagen. Das Gesetz hält sich da zurück. Das Gesetz hat den Strafzweck nicht ausdrücklich formuliert. Da heißt es nur in der entsprechenden Vorschrift, die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Und dann kommt der wichtige Aspekt, der wichtige Satz für die Fragestellung, die wir jetzt gerade behandeln. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen. Das heißt eben nicht, sie sind allein maßgebend, sondern es kann auch durchaus sein, dass eine Tat so gelagert ist, dass möglicherweise bei diesen mehreren zusammentreffenden Strafzwecken der Aspekt der Vergeltung ein stärkeres Gewicht hat.
Wenn man nach dem Volkswillen gehen wird, dann wird man nach bestimmten Taten wie Kindsmisshandlung mit Tötung, Terroranschlägen oder Massenmorden, wie bei dem von Breivik, immer wieder den Ruf nach der Todesstrafe hören. Warum verbietet sich das denn trotzdem nach unserem Verständnis?
Die Todesstrafe ist bei uns schon von der Verfassung her, Artikel 102, ausgeschlossen. Das ist auch keine Vorschrift, die wieder eingeführt werden könnte, wobei allerdings es tatsächlich eine Landesverfassung gibt, in der die Todesstrafe noch enthalten ist. Das ist die hessische Landesverfassung. Aber da Bundesrecht Landesrecht bricht, hat diese Regelung dort keinerlei Auswirkung. Die Todesstrafe ist nach unserem Rechtsverständnis und auch nach unserem humanitären Rechtsverständnis und auch im Blick auf Artikel 1 Grundgesetz überhaupt nicht mehr denkbar, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, egal wie schwer die Schuld ist, jeder, der eben schuldig geworden ist, muss auch die Gelegenheit haben, sich entsprechend zu entwickeln, dass er wieder in die Gesellschaft zurückkehren kann. Und das muss man grundsätzlich auch einem Mörder zubilligen. So ist unsere Rechtsordnung, so auch die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts.
Und dieses Recht gilt auch für Anders Behring Breivik, auch wenn das nach dieser Tat schwer zu begreifen ist. Der ehemalige Richter Ottmar Breitling war das. Tobias Oehlmeier hat mit ihm gesprochen.